Und dazu begrüßt sie hier aus München Nadja Neubauer. Am Samstag, den 17. September, gehen Lebensschützer zum 18. Mal auf die Straßen Berlins, um für das Leben einzutreten. Wir sprechen heute über das Recht auf Leben und über die Würde des Lebens, auch vor dem Hintergrund aktueller politischer Debatten, mit Alexandra Maria Linder. Seit 2017 ist sie Bundesvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht, der den Marsch für das Leben in Berlin organisiert. Und ich möchte da mit Ihnen, Frau Linder, einfach auch mal ganz praktisch in das Thema hier einsteigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit anderen über den Lebensschutz diskutiere, also vor allem wenn es eben um den Beginn des Lebens geht, ich selbst komme da oft an meine Grenzen, weil die Ausgangspunkte ganz andere sind. Also ein Zellklumpen, der bedeutet ja für viele noch kein Leben und damit eben auch dann nicht, dass man Leben tötet. Wenn ich diesen Zellklumpen entfernen lasse, wie eben dann eine Warze, die vielleicht stört. Dass das Leben mit der Zeugung beginnt, das scheint für viele unverständlich. Warum ist das so? Also warum beginnt Leben für viele erst mit dem Hören des Herzschlags, mit der Entwicklung des Gehirns und nicht schon ab dem Zeitpunkt, ab dem Same und Eizelle verschmelzen?
Weil sie entweder in der Wissenschaft nicht aufgepasst haben oder Ideologen aufgesessen sind. Diese beiden Möglichkeiten gibt's. Denn wir waren noch nie wissenschaftlich so weit in der Forschung der Embryologie. Das ist ja eine Forschungsrichtung, die sich ganz explizit mit dem Leben vor der Geburt beschäftigt. Und zwar mit der Entwicklung des Menschen von der Zeugung an. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und da gibt es so faszinierende Erkenntnisse, manchmal fast wöchentlich. Ja, also mir fällt ein kleines Beispiel ein, wenn ein Kind ungefähr 8 bis 10 Wochen alt ist, also nach der Zeugung wohlgemerkt, sind die Geschmacksnerven komplett fertig. Man hat sich ja zum Beispiel immer gewundert, warum indische Kinder überhaupt kein Problem damit haben, von Geburt an diese scharfe indischen Gewürze zu essen. Die haben ja gar keine Probleme mit. Der Magen rebelliert nicht. Unsere Kinder, also wenn wir unseren Babys das geben würden, die würden schreiend wegkrabbeln, wenn sie das könnten. Aber indische Kinder können das. Und die Forschung hat jetzt festgestellt, dass die Geschmacksnerven also ungefähr schon in der 10. bis 12. Schwangerschaftswoche fertig sind, sodass alles, was die Mutter dann isst und trinkt, ganz klar Einfluss auf die geschmackliche Entwicklung des Kindes bis zum Rest seines Lebens hat. Das sind total faszinierende Entwicklungen. Oder dass man tatsächlich schon anscheinend feststellen kann, auf dem Weg des Kindes von der Entstehung im Eileiter bis zum Einnisten in die Gebärmutter, da sendet dieses Kind schon so viele chemische Signale aus, dass der mütterliche Körper darauf vorbereitet wird, dieses Kind großzuziehen. Das heißt, die Signale kommen nicht von der Mutter, sondern von dem Kind. Und da scheint es auch schon Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen zu geben. Also wenn das Kind mal gerade 2, 3 Tage alt ist. Also da kommen wirklich monatlich, wöchentlich faszinierende Erkenntnisse über die Entwicklung des Menschen ab seiner Zeugung, sodass daran überhaupt kein Zweifel mehr bestehen kann. Wir waren wissenschaftlich noch nie auf so einem Stand. Und ausgerechnet jetzt gibt es Menschen, die sagen, nö, das glauben wir aber nicht. Oder das, was ich noch schlimmer finde, das ist aber, glaube ich, allgemeingesellschaftlich im Moment so. Ja, das kann ja alles sein, aber für mich ist es trotzdem kein Mensch. Und da muss ich sagen, gruselig, denn wenn ich selber bestimmen kann, wann ein Mensch ist und mache das nicht nur bei der Zeugung, sondern vielleicht auch in anderen Lebensphasen dieser Menschen, dann kommen wir in ganz gefährliches Fahrwasser. Also die einen negieren die Wissenschaft oder wollen einfach nichts damit zu tun haben. Und die Ideologen, die müssen diese Wissenschaft ja negieren, denn wenn sie nicht negieren, bricht ihre gesamte Ideologie zusammen. Und das geht natürlich nicht, das ist bei allen Ideologien so, alles, was die Ideologie gefährden könnte, wird ausgeblendet. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist völlig wurscht. Und das sind die Phänomene, die wir gerade haben. Auf der einen Seite eine Leugnung von Fakten, die wir noch nie in dieser Fülle und dieser Qualität hatten und diesen Nachweis. Und auf der anderen Seite die bewusste Leugnung von diesen Fakten, weil es sonst die Ideologie zerschlagen würde. Und das ist eben die Situation, in der wir uns leider befinden. Es ist wissenschaftlich so, der Mensch ist ab der Zeugung fertig. Der muss nur noch wachsen. Es ist alles da. Das sagt Ihnen jeder Embryologe.
Ja, wir hatten neulich auch eine Lebenshilfe zu dem Thema, das seelische Erleben des Kindes schon im Mutterleib, also auch bezüglich auf das, was Sie ganz zu Beginn angesprochen hatten, dass eben Kinder im Mutterleib schon schmecken oder schon Geschmackserfahrungen machen, ja, so schon mitbekommen, was die Mutter isst. Und das wirkt sich dann später auch auf das Geschmackserleben des Kindes aus, sodass eben ja indische Kinder zum Beispiel scharfe Sachen ganz gut vertragen, was hier europäischen Kindern vielleicht nicht so gelingt. Und trotzdem versuchen die Frauen sich dann oft einzureden, es handelt sich hier noch nicht um ein lebendes Wesen, das sie in sich tragen. Und da wäre jetzt meine Frage eben zu diesen Ideologien, die vorherrschen. Inwiefern trägt denn auch die Gesellschaft eben Schuld an diesem Bild?
Ja, das ist ein großes Feld. Also die Frauen, die wirklich in Not sind, für die ist diese Verdrängung des Menschseins, des Kindes eine Hilfe, eine Nothilfe in dem Moment. Sie haben natürlich, weil sie ja, Frauen sind ja nicht dumm, die wissen ja, dass das kein Zellhaufen ist, sondern dass das ihr Kind ist. Niemand, kein Arzt sagt zu einer Frau, herzlichen Glückwunsch, Sie bekommen einen Zellhaufen. Ja, das sagt ja niemand. Das heißt, wenn das Kind gewünscht und gewollt ist, dann ist es ein Kind, und dasselbe Kind ist, wenn es aber nicht gewünscht und gewollt ist, dann ist es ein Zellhaufen und Schwangerschaftsgewebe, Fruchtblase und was da sonst so sich ausgedacht wird, obwohl es dasselbe Kind ist. Einer Frau in einer Notlage kann man das nicht vorwerfen. Die ist in der Notlage und versucht das natürlich so früh wie möglich zu regeln, wie sie glaubt, das regeln zu können, und versucht natürlich auch keinerlei Beziehung zu diesem Kind aufzubauen, desto schwerer wird es für sie ja. Ja. Das heißt, die Verantwortung und die Schuld, wie sie es vielleicht ausdrücken wollen, die liegt bei denen, die den Frauen erstens einreden, dass es sich um einen kleinen Zellhaufen handelt und eben kein Kind ist, und zweitens bei denen, die sagen, ach, mach das doch weg, du kannst ja später das Kind noch bekommen. Und ach, mach doch erstmal dein Studium fertig, denn das ist ja das, was sie in den Beratungsstellen zu hören bekommen. Ja, die bekommen ja nicht nach Paragraph 219 Strafgesetzbuch die Beratung, die sie kriegen müssen, denn die Beratung dient explizit dem Schutz dieses Kindes vor der Geburt. Und es gibt haufenweise Beratungsstellen, die das überhaupt nicht einhalten. Da kommt eine junge Frau hin und sagt, ja, ich bin gerade im Studium, ich wollte ins Ausland gehen, mein Freund hat mich verlassen und jetzt bin ich schwanger. Und das, was die dann sagen, ist, ja, dann lassen Sie es doch wegmachen, ist ja eh nur ein Zellhaufen. Und diese Studentin, die in dem Moment ja wirklich in einer Notlage ist und in einer Zwangslage, und wenn man schwanger gerade geworden ist, dann ist man ja hormonell auch noch ein bisschen durcheinander, ja, das muss man ja auch erstmal regeln. Das heißt, man muss diese Entscheidung in einer Phase treffen, in der man eigentlich erstmal Ruhe, Zuwendung, Entspannung und Unterstützung bräuchte. Und genau in dem Moment werden diese jungen Frauen dann alleine gelassen oder überhaupt die Frauen alleine gelassen. Und dann wird ihnen noch irgendwie erzählt, ach, mach doch weg, nimm doch den Schein, mach's dir nicht so schwer, du kannst das Kind ja noch später bekommen. Und das sind eben die Dinge, wo die Verantwortung tatsächlich auch in der Gesellschaft liegt, und zwar insofern, als die Gesellschaft diese Kinder nicht haben will, offensichtlich. Denn die Frauen sind ja nicht von sich aus alleine, sondern sie werden alleine gelassen. Und da ist ein Punkt, wo wir alle ganz, ganz viel tun müssten. Wenn sie heute sagen, du bist schwanger oder ich bin schwanger, dann ist die freundlichste Variante noch, hast du denn schon einen Kita-Platz? Wann gehst du denn wieder arbeiten? Willst du jetzt wirklich zu Hause hocken? Wie willst du das denn finanzieren? Wie willst du dein Studium zu Ende kriegen? Mit dieser Einstellung, dieser ängstlichen Einstellung, die wir in der Gesellschaft ja haben, durch Corona noch verstärkt, muss ich leider sagen, diese Zukunftsangst, ja, also nicht einfach mal mutig auch so eine Herausforderung anzugehen, sondern direkt zu sagen, das sind ja so Probleme und da fehlt dir Geld und da fehlt dir Unterstützung. Nein, wir sind dafür zuständig, wir und die Politik, wir sind dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass eine Frau überhaupt nicht mehr drüber nachdenken muss. Und das ist tatsächlich die Verantwortung, die die Gesellschaft hat, da zu kapitulieren und nicht vereint zu sagen, du bist schwanger, finde ich super, tolle Leistung, komm, wir helfen dir. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft.
Ja, es ist ja auch irgendwo ein Widerspruch an sich. Auf der einen Seite freut man sich über steigende Geburtenraten, auf der anderen Seite aber bekommen Frauen oft mit, dass Kinder irgendwo unerwünscht sind, dass es kaum Möglichkeiten gibt, gerade auch vielleicht sollte man alleinerziehend sein, dass da wenig angeboten wird, um Mütter zu entlasten.
Ja, völlig richtig. Also ich kann auch nicht einer jungen Frau sagen, einer Studentin, ja, wenn du dein Kind bekommst, dann musst du jetzt erstmal dich vom Studium abmelden und dann meldest du dich arbeitslos und dann kannst du harzen, solange bis das Kind groß genug ist, in die Kita geht und dann kannst du wieder studieren. Was ist das für ein Unsinn? Aber ich kenne Studentin, der das gesagt wurde. Ja. Also statt zu sagen, pass mal auf, du hast jetzt das Studium. Also man kann doch alles einrichten. Man kann finanzielle Unterstützung einrichten. Man kann Kitas in der Uni einrichten. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Warum tun wir das nicht einfach? Es gibt so tolle Beispiele. Es gab zum Beispiel in Köln eine Hauptschule. Da ist eine Schülerin schwanger geworden mit 15 sowas, also relativ kurz vorm Abschluss. Und die Eltern, die fanden das nicht so toll, aber die hat sich ihrer Lehrerin anvertraut. Und die Lehrerin hat dann mit dem Direktor gesprochen und hat der Direktor gesagt, wir kriegen das hin, ich habe ein Riesenzimmer hier. Die soll einfach das Kind hier abliefern und wenn das Kind Hunger hat, stillt sie das und dann geht sie wieder in Unterricht. Und dann haben die das wirklich gemacht. Ich meine, der Schulleiter war natürlich schnell überfordert, da in seinem Büro so ein Baby zu haben. Und dann wurde die zweite Schülerin schwanger. Ja, was haben die gemacht? Die haben eine kleine Kita in dieser Schule eingerichtet, einen extra Raum mit einer bezahlten Kinderfrau, die sich dann um die Kinder gekümmert hat, während die Mütter da ihren Schulabschluss machten. Wo ist denn da das Problem? Ja, das muss man aber wollen. Man muss es wollen und die Gesellschaft muss Kinder wollen und kinderfreundlich sein. Und wenn man eine Gesellschaft hat, also ich wohne im Moment in einer Region, da gibt es mehr Hunde als Kinder unter 10 Jahren. Und das mache ich, da mache ich mir dann auch schon Gedanken, das muss ich ehrlich sagen. Also da gehen wir in eine völlig falsche Richtung. Wir vergreisen innerlich auch. Ja, wir wollen unsere Ruhe haben. Es gibt immer Widerstände gegen Kindergärten, die dann in der Nachbarschaft gebaut werden. Wenn aber die Autobahn gebaut wird, stört keinen. Also da tut sich unheimlich viel, wo auch die Politik positiv steuern müsste. Aber der Politik war es ja am wichtigsten, Werbung für Abtreibung zu erlauben und jetzt irgendwelche Transgesetze zu erlassen, obwohl wir von einer Krise in die andere schlittern. Aber das scheint die Politik überhaupt nicht zu interessieren. Ja, also es gibt Baustellen ohne Ende, aber wir sind ja alle da und wir sind ein Volk von 80 Millionen Menschen und wir können da auch alle was tun. Da brauchen wir die Politik gar nicht für.
Am 17. September gehen wieder tausende Menschen in Berlin auf die Straße, um für das Leben die Stimme zu erheben. Organisiert wird der Marsch für das Leben vom Bundesverband Lebensrecht. Unser Gast war Alexandra Maria Linder, Bundesvorsitzende vom Bundesverband Lebensrecht. Ich danke erstmal Ihnen, Frau Linder.
Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Neubauer, und allen der ganzen Radio Horeb-Gemeinschaft will ich mal sagen, lassen wir uns nicht entmutigen. Ja, das ist ein wirklich großer Appell. Wir vertreten die Wahrheit. Da können die Leute brüllen, schreien, Kopfstände machen, ist völlig egal. Wir vertreten die Wahrheit und das wissen die, deswegen sind die so aggressiv. Und wenn wir freundlich, gelassen, konsequent dafür eintreten, dann wird das auch am Ende so kommen. Ja. Also da bin ich ganz zuversichtlich. Wir dürfen auf keinen Fall kapitulieren oder uns irre machen lassen oder einschüchtern lassen, denn wir sind auf der richtigen Seite. Und das finde ich eigentlich schön, dass wir das immer sagen können. Das kann man nicht überall so offen sagen. Aber wir vertreten die Wahrheit und die Wahrheit wird sich durchsetzen und wir können dabei mitwirken.
Also lassen wir uns nicht entmutigen, hier die Abschlussworte von Frau Linder. Und wir bei Radio Horeb freuen uns natürlich auch über eine Spende für unser Wirken, unser Tun in Form einer kleinen finanziellen Unterstützung, aber auch in Form von Gebet. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Alles Gute aus München, sagt Ihnen nochmal hier Nadja Neubauer.